Bruder Heller sprach am 9. Oktober 1960 in Tübingen über das Thema Unsere Stellung zur gegenwärtigen Welt.
Meine Brüder und Schwestern, ihr Heiligen und Geliebten in Christo Jesu, wir wollen heute Nachmittag miteinander sprechen von einer brennend wichtigen Gegenwartsfrage: Wie sollen wir uns zu dieser turbulenten, das heißt in Unruhe geratenen, von Gott gelösten, ihrem Verderben entgegentaumelnden, vergifteten Welt einstellen? Welche Stellung sollen wir einnehmen zu all den Geschehnissen um uns und über uns und unter uns, die uns an den Nerven zerren, die uns mit hineinzuziehen versuchen in ihre Unruhe, in ihre Nervosität? Wie sollen wir uns einstellen zu all den vielen Dingen, die von außen an uns herangetragen werden und das, was in uns als Möglichkeit zur Sünde schlummert, wachzurufen versuchen? Wie sollen wir uns einstellen zu dieser Welt? Oder wie ich mein Thema gefasst habe, zu diesem Kosmos. Und deshalb bin ich zunächst schuldig, euch eine Erklärung zu geben, was die Schrift unter Kosmos versteht. Ich lese dazu ein Wort aus Epheser 1, Vers 4. Er hat uns auserwählt, nämlich Gott, in ihm, nämlich in seinem Sohne, vor dem, jetzt müsste ich noch einmal ein Fremdwort gebrauchen, vor der Katabole, vor der Herabschleuderung des Kosmos. Was soll das heißen? Die Welt, in der wir leben, ist eine gefallene Welt, ist eine von Gott weggeschleuderte, eine von Gott herabgeschleuderte Welt. Und zwar gehört zu dem, was die Schrift unter Kosmos versteht, nicht nur die Welt in ihrem jetzigen Zustand von Augenlust, Fleischeslust und Hochmut des Lebens, das sind nämlich die drei Kennzeichen dieser Welt. Augenlust, Fleischeslust, Hochmut des Lebens, man könnte auch anders sagen, Größenwahn, Mammondiensten, Hurerei, könnte man auch sagen, das sind die drei Charakteristika, die drei Kennzeichen dieser Welt, in der wir leben. Nicht nur die Welt, wie sie jetzt ist, sondern auch die Machthaber dieser Welt. Das ist nicht etwa der Eisenhower und der Khrushchev und der Tito und wie sie alle heißen. Das sind nicht die Machthaber. Das sind nur Marionetten. Das sind nur, ja, ich will mich ehrwürdig ausdrücken, sonst hätte ich gesagt, Hampelmänner, die am Draht gezogen werden. Die eigentlichen Machthaber sind die Fürstentümer der Himmelsregionen. Die Mächte dort oben. Und zwar sowohl in den unteren Himmeln, also in der Atmosphäre, als auch in den Zwischenhimmeln, in der Stratosphäre. In der Atmosphäre sind die gefallenen Engel, die Dämonen, und in der Stratosphäre, das sind die Lichtengel des Gesetzes. Die sind mehr, die sind doppelt so viel als die. Und die sind Licht und die Dämonen sind Finsternis. Darüber wäre viele wunderbare Dinge zu sagen anhand der Schrift. Und gegen dies unser Kampf, nicht nur gegen die Finsterniswesen, sondern auch gegen die Lichtengel des Gesetzes, die uns immer wieder versuchen, auf den Gesetzesboden der frommen Selbsterlösung abzudrängen. Die sind mindestens so gefährlich wie die, die uns in Fressen, Saufen und Huren hineinstürzen wollen. Mindestens ebenso gefährlich. Das sagt Paulus. Wenn ein Engel vom Himmel käme und etwas anderes verkündigte, nämlich Selbsterlösung durch Frömmigkeit, als das Evangelium der reinen, puren, unvermischten Gnade, der sei hinweggeschleudert. So schreibt er. Wir müssen also verstehen, dass die Glieder des Leibes des Christus einen Kampf haben nach zwei Fronten, einen Zwei-Fronten-Kampf. Und zwar ist das so erstens einmal die brutale äußere Sünde, der wir Gott sei Dank abgestorben sind, von der wir erlöst sind. Von uns wird keiner hingehen und jetzt einen Mord begehen oder einen Ehebruch oder einen Diebstahl begehen. Aus dieser Versammlung wird keiner machen. Das ist aber nur die eine Front, der die große Masse der Menschheit erliegt und in der sie fortwährend steht. Die andere Front ist viel schlimmer, das sind die Lichtengel des Gesetzes. Du musst, du sollst, streng dich nur an. Wer immer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Nach Goethes Faust und so weiter. Das ist die andere Front und die ist viel gefährlicher nach der Schrift. Und das alles sind die Kosmokreatoren. Zu den Kosmokreatoren gehören die Lichts- und die Finsternisengel. Die Lichtsengel in der Stratosphäre und die Finsternisengel in der Atmosphäre. Und zu diesen Mächten gehören auch die hohen Engelsgeister, gehören auch dazu. Denn die beten Gott mit verhülltem Angesicht an. Die haben ihm noch nicht ins Herz geschaut, wie wir ihm ins Herz schauen dürfen. Das sind gewaltige, erschütternde Wahrheiten, von denen leider die meisten Gläubigen nichts wissen, weil sie nicht ihre Bibel aufmerksam und gründlich genug lesen. Und zudem diesen Kosmokratoren, die die Welt bewegen und regieren, über uns, um uns, unter uns und aus dem eigenen Herzen sich aufbäumen wollen, gegen die ist unser Kampf. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut. Weder gegen das eigene Fleisch und Blut, noch gegen das Fleisch und Blut der bösen oder der frommen Menschen. Gegen die ist nicht unser Kampf, sondern wieder die Fürstentümer und Gewalten in den Himmelsregionen. Fürstentümer und Gewalten. Und es gibt Lichtsfürstentümer und Finsternisfürstentümer. Halten wir das fest. Fassen wir das. Das alles nennt man Kosmos. Die Welt, wie sie jetzt ist, die ideale Welt, die christliche Welt, die wissenschaftliche Welt, die sportliche Welt, die künstlerische Welt, die mechanische Welt und so weiter. Das alles ist Welt, ist Welt. Und was von der Welt ist, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Und gehört in eine der drei Schubladen, die ich eben nannte. Das ist entweder Augenlust oder Fleischeslust oder Hochmut des Lebens. Da gehört alles hinein. Und nun sind wir herausgenommen, wir sind auserwählt vor der Herabschleuderung des Kosmos. Da steht dieses Wort Kosmos, Welt. Ehe die Welt das wurde, was sie heute ist, damals sind wir schon herausgeholt worden, herausgewählt. Und nun dürfen wir in einer dankbaren Demut, dürfen wir sagen, Herr, ich danke dir, dass ich dir und nur dir gehöre. Und nicht der Welt, auch nicht der frommen Welt, noch viel weniger der gottlosen Welt, sondern dir allein. Du hast mich herausgenommen, ich danke dir. Die Welt, der Kosmos, aus dem wir herausgenommen sind, ist also erstens der Zustand der Welt, wie sie jetzt ist, mit all ihrem Schönen und Guten und Bezaubernden und Verführerischen, aber auch mit all dem Dreckigen und Gemeinen und Schmutzigen, was vor sich geht. Das alles zusammen ist Welt. Und da sind wir herausgenommen vor Grundsturz des Systems. Kann man auch übersetzen. Aber vor Herabschleuderung. Vor der Herabschleuderung, sodass ein Kosmos entstand. Aber so interessant und fesselnd und grandios der Blick in diese Dinge wäre, ich will dabei nicht stehen bleiben. Mein Thema ist ja ein rein praktisches heute Mittag. Wie stellen wir uns ein zu der uns umgebenden Welt? Welt ist alles, was nicht Christus heißt. Welt ist alles, was nicht hingegeben sein, totales hingegeben sein an den lebendigen Gott aller Gnade und den heiligen Vater der Liebe und Güte. Alles das, was nicht in dieser Stellung steht, der totalen Weihe und Bindung an Gott, des erfassten Erfülltseins von Christus, all das ist Welt. Was kann noch so edel sein? Dazu gehört die gesamte Philosophie, vor der die Schrift warnt, vor dem Betrug der Philosophie. Das ist alles Welt. Das ist nicht schlecht, das ist sehr edel und vornehm. Kunst und Ästhetik, das ist doch was Schönes, wenn ein Mensch schöne Häuser baut oder wenn einer Modeschöpfer schöne Kleider schafft, obwohl das ja, was heute gemacht wird, Blödsinn ist. Dämonisch. Die ganze Kunst ist ja dämonisch geworden. Die ganze Kunst, auf all ihren Sparten. Angefangen mit der Jazzmusik, mit der wahnsinnigen Musik, mit der Schreierei, die abgelauscht ist, den sexuellen Brunstlauten der Tiere im Urwald. Da holen die Musiker, die amerikanischen Jazzmusiker, Jazz, sagt man auf Deutsch, die Jazzmusiker, die holen von den Tieren im Urwald, wenn die im Frühjahr ihre geschlechtliches Triebleben sich entfaltet, und da stoßen sie die Töne aus und die Schreie, die dann in der Jazzmusik benutzt wird. Und deshalb sind auch die jungen Menschen, die das hören, natürlich anfällig und nehmen die Stühle, schlagen alles kaputt und gebärden sich wie Besessene, weil da das die Quelle ist. Das nur nebenbei, was ich eben sage, ist Tatsache. Was ich eben sage, hat der bedeutendste amerikanische Jazzmusiker selbst gesagt, dass sie da ihre Quellen haben, in dem Sexualtriebleben der Tiere. Das ist die Quelle. Und das gefällt natürlich den jungen Menschen, dass das geweckt wird. Deshalb fühlen die sich angesprochen und sagen, oh, ihr alten verkalkten Idioten mit eurer altmodischen Bach- und Beethoven-Musik, das ist ja lauter Quatsch. Hier, wir, und so weiter, wir haben es. Ja. Das müssen wir verstehen. Das ist ein Zeichen, dass es mit Gewalt am Ende entgegengeht. Und so wie es auf dem Gebiet der Musik ist, ist es auf dem Gebiet der Malerei. Guckt euch doch ein Picasso-Bild an, was da zusammengeschmiert ist. Das kann doch nur ein Wahnsinniger gemacht haben. Der Picasso, der sagt, ich weiß ja, dass das Blödsinn ist, aber die Leute wollen das haben und bezahlen hohe Preise und dann mache ich es halt. Hat er selbst gesagt, ich weiß es genau, ich habe Beweise dafür. Die Leute bezahlen es. Auf allen Gebieten fangen wir an, dem Wahnsinn zu verfallen. Der bildenden Kunst, der Musik und so weiter. Und das ist Kosmos. Der Kosmos entwickelt sich herab durch das Tierwesen in das Teufelswesen. Und wir sind jetzt auf der Grenze angelangt zwischen dem Tier und dem Teufelswesen. Da sind wir herausgenommen und haben die Reinheit und die Schönheit und die Würde und die Seligkeit und die Freude und das Glück des Christus kennengelernt. Haben die Vaterliebe Gottes in ihrer beseligenden und wunderbaren Tiefe erfahren und haben den Betrug des Kosmos durchschaut und sind davon erlöst, meine lieben Freunde. Und wie stellen wir uns nun ein zu der Welt? Sollen wir jetzt sagen, ach, wir gehen am besten in ein Kloster, ziehen uns zurück und da sehen wir diesen ganzen Dreck nicht mehr. Ich habe blinde Brüder kennengelernt, blinde Brüder, die im Krieg ihre Augen verloren haben, die gläubig geworden sind, die sagen, was bin ich so froh, dass ich von dem Dreck und Kot dieser Welt nichts mehr zu sehen brauche. Ich werde wieder sehen, aber das Erste, was ich sehen werde, das ist der herrliche Sohn Gottes, den werde ich sehen von der Preisrüsterbühne, dann sehe ich wieder. Und all das andere brauche ich nicht mehr zu sehen, bin erlöst. Die danken Gott, dass sie blind sind für diese Welt. Meine ich, Brüder, meine Freunde, das ist was Wunderbares. Wie stellen wir uns ein zu dieser Welt? Was bedeutet uns diese Welt um uns herum? Die Überwelten, die Unterwelt und auch die Möglichkeit der Innenwelt. Denn in uns schlafen ja die Sündenmöglichkeiten all der Sünden, die seit Adam und Eva getan worden sind. Ja, sogar noch weiter, all das, was in Satan ist von seinem Fall an. Dieser Hochmut, dieser Größenwahn, der schläft auch in uns. Und wir brauchen ihn aber durch den Tod Christi, brauchen wir ihm nicht mehr verfallen zu sein. Gott sei Lob und Dank. Aber wie stellen wir uns jetzt ein zu dieser Welt, zu all dem Betrug, und zu all dem Edlen und Schönen, dem auch viele Gläubige erliegen, die sagen, ja, die Kunst ist doch was Schönes. Natürlich ist die Kunst was Schönes, aber sie ist verzerrt und fällt, irrt immer tiefer hinein in die Verzerrung. Natürlich ist ein reines Bild, meinetwegen von wirklichen Meistern, eine schöne Landschaft, was Wunderbares, aber die will ja kein Mensch mehr haben. Meine Freunde, ich will versuchen, diese Frage, wie stellen wir uns ein zu der Welt, wie sie jetzt ist? Wie stellen wir uns ein? Die will ich zu beantworten versuchen. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Bitte, wenn eure Kinder kommen und sagen, ja, ihr spart euch ab, ihr arbeitet, um eure Kinder in die höhere Schule zu schicken. Ich sage jetzt etwas, was Millionen von Gläubigen erleben. Und sagen, ja, alle in meiner Klasse gehen jede Woche ein bis zweimal ins Kino. Die machen jetzt einen Tanzkurs mit und die gehen fort, zelten mit ihrem Freund und ihrer Freundin, da zelten sie irgendwo 6, 8, 14 Tage und darf ich das auch? Wenn du noch einmal kommst mit so einer Frage, da schlage ich dir alle Knochen im Leib kaputt. Was fällt dir ein, willst du zur Hure werden und so weiter? So antworten dann viele Frommen und bewirken das genaue Gegenteil dessen, was sie wollen und sollen. Das genaue Gegenteil. Das genaue Gegenteil. Da bringt es vielleicht dahin, dass die Kinder dann zusammenfahren und Angst haben und sobald sie freigelassen sind, dann schlagen sie ins Gegenteil um und holen alles nach, das sie versäumt haben nach ihrer Meinung. Und dann wird es 7-mal schlimmer als vorher. Bitte, was ich eben schildere, das sind Dinge, die kann man überall erfahren, wo man hingeht. Das habe ich erlebt in Wien und in Straßburg und habe es erlebt in Hamburg und in Berlin und in Zürich und so weiter und so weiter. Habe ich das erlebt, was ich eben schildere? Ja, wie soll man sich da einstellen? Alles gehen lassen, na ja, mach was du willst. Nein, 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 nein. Drohen mit eherner Faust, nein, auch nicht, auch nicht. Ja, wie soll ich mich denn einstellen? Und das will ich zu beantworten versuchen. Ihr seht, das sind wichtige Fragen, das sind brennende Fragen. Ich will auf die Frage, wie soll ich mich zur gegenwärtigen Welt, wie sie jetzt ist, wie sie uns darbietet, wie sie mit ihren ungeheuren Energien sich immer stärker entfaltet. Wie soll ich mich da einstellen? Wenn schon der kleine Kinder von 3, 4 Jahren, wenn die schon ein Benehmen gegen die Alten an den Tag legen, gegen den Vater, oder wenn man mal Großvater ist, ist man ja ganz abgemeldet. Ja. Ich sah neulich einen kleinen Jungen von 3 Jahren, der hatte so einen Ball. Ein netter Bursche. Auf der Straße, irgendwo, ich weiß nicht mehr wo. Da sagte ich zu dem, du hast hier einen Ball, einen schönen dicken Ball, der ist ja größer als dein Kopf. Was sagt er? Der ist größer wie ihren Kopf. Sagt er mir. Ist sofort da korrigiert. In Berlin bin ich an einem Briefkasten vorbeigegangen und da hat so ein kleines Mädelchen, so von 5, 6 Jahren, die hat dann den Kopf ein bisschen angestoßen. Beim Spielen und da wollte ich das Kind trösten und ablenken. Da sagte ich, ach, jetzt hast du den Briefkasten gestoßen. Und gucke mal, ob da nicht jetzt etwas, ob du da mit deinem Kopf nicht mehr etwas an deinem Briefkasten da beschädigt hast. Und da guckte er erst auf den Briefkasten und dann guckte er auf die anderen Kinder und sagte, nee, ist das ein komischer Onkel. War die Antwort? Vielleicht 4 Jahre alt, 5 Jahre alt? Ja, ich gebe diese kleinen, ich könnte natürlich einen ganzen Sack voll solcher Erlebnisse erzählen. Einen ganzen Sack voll. Aber wie sollen wir uns zu einer Welt, die in dieser Entwicklung ist, einstellen? Sollen wir sagen, naja, wer mal über 60 ist, der ist ein alter Trottel und der stammt aus dem vorigen Jahrhundert und der ist abgeschrieben. Der ist abgeschrieben. Sollen wir uns darauf positiv einstellen? Das heißt, sollen wir da mitmachen? Meine Freunde, ich will 12 Antworten geben. Wie kommen Sie weiter vor? Kommen Sie bitte hierher, auf den Stuhl da. So. Dankeschön. Wie sollen wir uns darauf einstellen? Auf die Welt, mit ihrer Brutalität, mit ihrer Bosheit, mit ihrer Dummheit, in ihrem Sturz, die alles reine, gute, schöne, göttliche vernichtet, lächerlich macht und sich mehr oder weniger bewusst dem tierisch-dämonischen nähert. Wie stellen wir uns ein? Ich gebe 12 Antworten und glaube in diesen 12 Antworten die Gesamthaltung des Apostels Paulus oder anders ausgedrückt die Normen, die der verherrlichte Christus durch Paulus uns gibt, den Gliedern des Leibes Christi. Ich glaube mit diesen 12 Antworten die Gesamthaltung umrissen zu haben, nach ihrer positiven Seite und nach ihrer negativen Seite. Das heißt, wie weit erkennen wir an und wie weit sagen wir nein? Gott gebe uns Gnade und ich hoffe, ihr seid alle frisch genug, jetzt in dieser Nachmittagsstunde, um das aufzunehmen. Erstens, für uns ist die Welt, und ich nenne alle Stellen, die ich jetzt nenne, bei denen kommt im Urtext das Wort Kosmos vor. Also das Weltsystem, wie es jetzt ist, und die Herrscher, die das Weltsystem beherrschen. Das ist Kosmos. Zu dem Kosmos gehören auch die lenkenden, leitenden Kosmokratoren. Und der stärkste Kosmokrator ist Satan. Während dem Christus nicht der Kosmokrator, sondern der Pantokrator ist, der alles lenkt und leitet, der leitet nämlich auch den Satan, sodass der Satan nur das tun darf, was er erlaubt und was in die Pläne Gottes hineinpasst, sodass auch der Satan, wenn er gegen Gott und die Frommen kämpft, die Gedanken ausführt, die Gott dienen. Der Satan ist ohne Wissen und Wollen ein Diener Gottes und hilft die Gedanken Gottes ausführen durch seinen Ungehorsam. Wenn wir das mal erfasst haben, dann erst sind wir erlöst. Vorher leben wir in einer dauernden Angst, dass der Teufel so stark ist und der liebe Gott so schwach ist. Nein, so ist das nicht. So ist das nicht. Also, ihr werdet mich noch besser verstehen, wenn ich jetzt meine 12 Antworten kurz geben darf. Erstens, die Welt, wie sie jetzt ist, ist ein Beweis für die Göttlichkeit Gottes. Ich gebe zu jeder Antwort wenigstens eine Schriftstelle, die anderen werdet ihr bei eurem Bibelstudium selber finden. Ich lese Römer 1, Vers 20. Als Beweis dafür, dass die Welt in ihrem jetzigen Zustand, nämlich der Kosmos, ein Beweis ist für die Göttlichkeit Gottes. Das unsichtbare Gottes, voll seine ewige Kraft, als auch seine Göttlichkeit, die von Erschaffung des Kosmos an in dem Gemachten wahrgenommen wird, wird geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Das heißt, ein Mensch wird nicht einmal sagen können, ja, ich habe nicht gewusst, dass ein Gott ist. Ich habe nicht gewusst, dass das ein heiliger Gott ist. Ich habe nicht gewusst, dass ich einmal Rechenschaft geben muss für mein Leben. Das hat mir kein Mensch gesagt. Das habe ich nicht gewusst. Das wird niemand sagen können, denn hier steht, an dem Geschaffenen, an Sonne, Mond und Sternen, an der Erde und dem Meer, an den Wolken und an den Bergen und Flüssen und Wäldern, an allem, allem, an dem Wunder eines Blutstropfens, an dem Leben in einem Wassertropfen, an dem Bau eines Halmes oder eines Gräsleins, das wir im Mikroskop betrachten, sehen wir, es muss ein großer, starker und wunderbarer Schöpfer sein, denn von selbst kann das nicht geworden sein. Das ist das Erste, das wir lernen. Wir lernen an dieser Schöpfung, die trotz ihres dämonisiert oder verteufelt Seins trotzdem noch starke Reste von dem Glanz und der Pracht der Urschöpfung in sich hat, daraus lernen wir, dass es einen Gott gibt, sodass niemand eine Entschuldigung hat. Ein Beweis für die Göttlichkeit Gottes. ich sage gleich am Rande, ein Beweis für die Gottheit Gottes. Wie Gott ist, ist diese Schöpfung nicht. Denn aus der Schöpfung sehen wir, dass es einen Gott gibt. Wenn wir aber wissen wollen, wie dieser Gott ist, dann dürfen wir nicht die Bäume und die Wolken und die Wassertropfen betrachten. Dann müssen wir den Herrn Jesus Christus anschauen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Wenn wir also wissen wollen, wie Gott als Vater ist, als liebender, neuzeugender Vater, dann müssen wir Jesus anschauen. Wenn die Leute sagen, ich habe meinen Gott in der Schöpfung, wenn ich einen Sonnenaufgang sehe, oder wenn ich das Rauschen des Waldes höre, oder wenn ich die Eisesgipfel bestaune von Gold, der untergehenden Sonne überglänzt, oder wenn ich das und jenes sehe, da sehe ich meinen Gott. Diese Leute haben nämlich recht. Die haben recht. Die sehen, dass es einen Gott gibt. Aber sie sehen nicht, wie dieser Gott ist, was der für Absichten hat, was sein Herz bewegt, welche seine Gedanken und Empfindungen, seine Pläne und Ziele sind. Das sehen sie nicht in der gefallenen Schöpfung. Das sehen sie in Christo Jesu. Dazu hat Gott seinen Sohn gesandt, dass wir ihm ins Herz schauen, der uns so geliebt hat, nämlich so, wie dass er seinen Sohn hingab. So, das war die erste Antwort. Jetzt muss ich mich aber eilen. Jetzt kommt die zweite. Diese Schöpfung, habe ich vorhin schon gesagt, ist den sogenannten Kosmokreatoren oder Weltbeherrschern unterstellt. Diese Welt wird von Gott nur indirekt beherrscht, aber direkt beherrscht wird sie von den Fürstentümern und Gewalten in den Himmelsregionen, von den Bosheits- und Schmutzgeistern, die in der Luft sind. Die beherrschen die Welt, die gestalten die Mode, die gestalten die Kunst, die gestalten das Fußball-Toto und das Lotto und all diese Dinge, die wie Pilze aus dem Boden schießen, die die Menschen verrückt und gierig machen, die das Familienleben zerreißen, die den Herzensfrieden stören. Ja, ich glaube, diese Teufel, die haben auch die Motorräder erfunden mit dem Krach, den die machen. Ja. Das lehrt die Schrift. Und das ist das Zweite, was wir von dieser Welt lernen. So wie sie jetzt ist, wird sie nicht direkt, wohl aber natürlich indirekt von dem Vater der Liebe, der alles wiederherstellt, regiert. Aber direkt regiert wird sie von den Kosmokreatoren. Ihr seht das am besten im Buch Hiob, wo der Teufel sagt, gib mir mal dein Hiob in deine Hände, der wird sich von dir lossagen. Gut, sagt Gott, so weit darfst du gehen, aber weiter nicht. Und dann geht's los, dann kommt der Samum, der Wüstenwind und zertrümmert das Haus, wo die zehn Kinder Hiobs getötet werden. Und dann kommen die Sabäer und Chaldäer und verwüsten die Pflanzungen und rauben die Herden und töten die Knechte und so weiter. Ja, wer hat das jetzt gemacht? Von wem kam das Unglück über Hiob? Kam das vom Satan oder kam das von Gott? Das kam von Gott. Denn Gott hat dem Satan erlaubt, mit der Absicht, das, was der Hiob jetzt verliert, das gebe ich ihm alles doppelt wieder. Ja, doppelt wieder. Der Hiob hat dabei ein gutes Geschäft gemacht, ohne das zu wissen. Und so wird jeder Mensch und jedes Wesen der Welt für all das Leid, das es erlitten, auch du, auch ich, wir werden für all das wunderbar, ja, wie soll ich sagen, bekommen wir das erstattet, wird uns das wieder gut gemacht. Aber das weiß der Feind nicht, das weiß nur Gott. Und das wissen wir, die wir glauben, weil wir dieses Buch kennen. Weil wir durch den Heiligen Geist dieses Buch innerlich geöffnet bekommen und dürfen da Wunderdinge schauen. Die Kosmokreatoren beherrschen diese Welt. Und unser Kampf ist wieder die Kosmokreatoren. Da nützt es aber nichts, Maschinengewehre aufzustellen und Bomben dann aufzuwerfen. Die lachen darüber, diese Geister. Die sind gar nicht angreifbar. Wir haben aber eine andere Waffe, wie wir diese Feinde besiegen. Diese Waffe finden wir in Kolosser 2, Vers 7. Das heißt, sie umzingelnd, sie in einen Vernichtungskessel hineintreibend durch Danksagung, indem wir Gott für sein vollbrachtes Erlösungswerk danken, indem wir auch für das Leid unseres Lebens danken, indem wir ein Dank sagen, alle Zeit für alles, dem Gott und Vater, werden wir Sieger über Augenlusten, Fleischeslusten, Hochmut des Lebens. Werden wir Sieger über Trauer und Schwermut und Selbstmordgedanken. Werden wir Sieger über Schwachheit und Krankheit und Elend und in allen möglichen Formen. Werden wir Sieger. Das heißt nicht, dass ein ganz frommer Mensch nicht mehr krank werden darf. Das heißt das nicht. Das heißt das nicht. Ich kann auf das Gebiet nicht eingehen. Die zweite Antwort war, wir müssen bedenken, dass die Machthaber, die Gestalter, die Firma, die Beherrscher dieser Welt, dass das nicht die Liebe Gottes ist. Und das sagen wir den Leuten, wenn sie uns fragen, das soll ein Gott der Liebe sein, das soll ein allmächtiger Gott sein. Sehen Sie mal, ich habe so viele Kinder im Krieg verloren, ich habe meinen Mann verloren, ich habe meine Wohnung weggenommen bekommen und meine Kinder, die sind krank geworden durch das Loch, in dem ich wohne und wir sind fast am Verhungern und so weiter und so weiter. Und die anderen, die Gottlosen, die Fresser und Säufer und Hurer, die Betrüger und Gauner, die hocken in ihrem breiten Wagen und fahren da spazieren und werden dick und fett und wir gehen elend zugrunde. Und da soll ein Gott der Liebe gemacht haben. Sag ich, nein, 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 das hat nicht ein Gott der Liebe gemacht. Meine lieben Freunde, wir müssen, wenn wir diese Dinge sehen, fähig sein, Antwort zu geben, wo wir gefragt werden. Die Menschen, die nehmen alle möglichen Anstöße und da gilt es, dass wir ihnen Christus bezeugen. Und dadurch werden wir Sieger. Dadurch werden wir Sieger. Drittens, die Welt, wie sie jetzt ist, ist dem Gericht Gottes verfallen. Zu meinem zweiten Punkt würde ich nur Epheser 6, Vers 12 nennen, das Wort, das ich vorhin anführte. Unser Kampf ist nicht wieder Fleisch und Blut, sondern, wie gesagt, die Fürsten über den Gewalten in den Himmelsregionen. Und die können wir nicht besiegen mit irdischen Waffen. Mit denen können wir nicht disputieren, denn die sehen wir ja nicht. Sondern wir können durch die Danksagung, können wir die zum Schweigen bringen. Steht das auch in der Bibel? Kann mir eine Stelle sagen, dass der Teufel durch Danksagung der Elenden, Schwachen und Geringen zum Schweigen gebracht wird? Kann mir eine Stelle nennen? Psalm 8, Vers 2. Ich will sie rasch vorlesen. Es ist nur eine. Es gibt noch mehr. Ich lese gerade diese Stelle vor, weil sie notwendig ist, um unseren zweiten Punkt zu verstehen. Aus dem Munde der Kinder und Säuglinge hast du Lob gegründet. Das Wort, das im Hebräischen steht, kann man übersetzen mit Lob und ganz übersetzen mit Macht. Der Herr Jesus hat es übersetzt mit Lob. In Matthäus 21, 16. Um deiner Bedränger willen, um zum Schweigen zu bringen den Feind und den Rachgierigen. Der Feind und der Rachgierige soll zum Schweigen gebracht werden durch das Lob im Munde der Geringen. Bitte, wer sich unter euch für einen erbärmlichen, geringen Menschen hält, dazu gehöre ich auch, der kann loben und danken und bringt den Feind zum Schweigen. Das hebräische Wort Schweigen heißt gleichzeitig Umkehr. Wer das zu fassen vermag, Umkehr heißt das hebräische Wort, um zur Umkehr zu bringen, den Feinden, den Rachgierigen. Das nur am Rande. Also unsere dritte Antwort war nun, der ganze Kosmos ist dem Gericht verfallen, Römer 3, Vers 6 und 19. Hier müsste ich euch eine ganze Reihe von Schriftstellen anführen, ich will aber nur zwei vorlesen. Wie könnte Gott den Kosmos sonst richten, wenn Gott ungerecht wäre? Wenn Gott das Böse als Böses geschaffen hätte, dann könnte er den Kosmos nicht richten. Aber Gott wird den Kosmos richten. Das sind die Kosmokratoren und die, die sich von ihm an der Nase herumführen lassen. Die, die sich von ihm nicht lossagen, um des Blutes Christi willen, denn das heißt Glauben. Glauben heißt sich um den Kaufpreis des Blutes willen, vom Satan, dem Bösen, lossagen und sich Christus zu eigen geben. Das heißt Glauben. Das heißt Glauben. Glaube heißt, dem Teufel und dem Bösen kündigen, weil wir erlösten der Kauf sind durch das Blut von Golgatha und Christus sein Leben und Herz schenken. Wir haben also nicht getan in dieser Versammlung. Wir hatten auch nicht bewusst gesagt, ich sage mich hiermit los von allem Bösen, von dem Teufel und den Dämonen und von der Augenlust und Fleischeslust und Hochmut des Lebens. Sage ich mich los, weil ich erkauft bin durch das Blut Christi. Herr Jesus, dir gebe ich mich zu eigen. Das heißt Glauben. Wenn du es allein nicht kannst, geh zu einem Bruder, einer Schwester, die Vollmacht hat, und lass mit dir beten. Lass mit dir beten. Das heißt Glauben. Der Kosmos ist dem Gericht verfallen, aber ich lese dazu nur ein Wort, nämlich den 19. Vers aus Römer 3. Da steht, wir wissen, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, auf dass jeder Mund verstopft werde und der ganze Kosmos dem Gericht Gottes verfallen sei. Wir leben in einer Welt, die dem Gericht Gottes verfallen ist. Und wenn wir uns von dieser Welt nicht lossagen und Christo weihen, dann gehen wir mit der Welt zugrunde. Die Welt ist ein sinkendes Schiff. Du kannst jetzt gerettet werden. Kannst raus von dem sinkenden Schiff. Du kannst auch draufbleiben. Aber wenn du draufbleibst, gehst du mit unter. Die Corrie ten Boom, diese begnadete holländische Uhrmacherin, die hat neulich ein feines Wort gesagt. Die sagte, es ist kein Unrecht, wenn ich in meinem Zimmer ein Bild, das schräg hängt, gerade hänge. Ist das ein Unrecht? Ist das ein Unrecht? Nein. Wenn ich in meinem Zimmer sehe, dass meine Putzfrau, die einmal in der Woche kommt, dass die ein Bild abgestaubt hat, das hängt schief, da gehe ich hin und hänge es gerade. So. Bin so ein bisschen kleinlich. Wenn man älter wird, wird man ja ein bisschen pedantisch, nicht wahr? Ja. Da hänge ich das Bild gerade. Also, es ist kein Unrecht, ein schief hängendes Bild gerade zu hängen. Aber wer in einem brennenden Hause, das in Brand geraten ist, nichts Gescheiteres zu tun weiß, als ein schief gehängendes Bild gerade zu hängen, das ist ein Narr. Der sollte die Kinder retten, die noch da sind. Und das Notwendigste, was noch zu retten ist, retten, aber nicht ein Bild gerade hängen. Und wer hier mithelfen will an der Verbesserung und Verschönerung der Welt, anstatt helfen will, Menschen herauszuretten aus dieser brennenden Welt, das ist ein Tor. Und deshalb nur einmal, der Kosmos ist dem Gericht verfallen. Wir stehen in einer Welt, die dem Gericht verfallen sind. Wir sind wie in einem brennenden Hause, vor dem ein Sprungtuch ausgebreitet ist, weil bereits das ganze dritte Geländer abgebrannt ist. Und da ist ein Sprungtuch. Das heißt, man kann da reinspringen. Vom vierten Stock aus kann man reinspringen und wird aufgefangen. Und das Sprungtuch, in das wir springen, heißt Christus. Ein ganz einfaches Bild. Da steht jedes Kind. Bleib nicht im brennenden Hause, spring ins Tuch. Das ist wie ein Rettungsboot, das anlegt an ein brennendes Schiff. Jetzt könnt ihr noch ansteigen. Wir müssen in 7 Minuten abrudern, denn dann beginnt das Schiff zu sinken und es gibt einen Sog, einen Strudel, der nach unten geht. Und wer nicht weit genug von dem Sog entfernt ist, der wird mit nach unten gezogen. Das ist die Situation, in der wir uns befinden. Meine Freunde, so ernst ist es. So ernst. Viertens. Wir lernen an dieser Welt, dass sie ihre Weisheit hat. Ha, die Leute in der Welt, die sind doch gescheiter wie wir Frommen. Wer ist hier unter uns, der einen Professortitel hat und 2 Doktortitel? Ist jemand da? Keiner. Ach, was seid ihr dumme Leute. Ja. Ja. Und trotzdem haben wir die Weisheit Gottes. Die heißt nämlich Christus. Christus ist uns gemacht zur Weisheit. Meine Freunde, das will ich euch vorlesen. Da könnte ich auch eine Fülle von Bibelstellen nennen. Ich lese dazu nur 1. Korinther 1,20. 1. Korinther 1,20. Nebenbei bemerkt, ich will nichts dagegen sagen, wenn einer Professor ist und 2 Doktortitel hat. Oh nein, es gibt prächtige Brüder, bei denen das der Fall ist. die wir lieben und hochschätzen, nicht wahr? Wie hier in Tübingen, ich denke an unseren Professor Dr. Adolf Köberle und so weiter. Da war ich nicht dagegen. Aber das sind nur wenige Weise. Die meisten unter den Frommen, das sind ganz einfache, dumme Leute, so wie ihr nicht. Ja, die meisten. Ja, wenige Weise. Und wir wollen dankbar sein, dass auch Weise dabei sind. Wenn ich an einen Professor Dr. Rohrbach denke, in Mainz, das ist doch ein wunderbarer Mann. Und wo ich Studenten finde, die in Mainz studieren, denen sage ich, da gehst du hin, da gehen dessen Bibelstunde und so weiter. Also so ist das nicht, als ob ich gegen Gelehrsamkeit was hätte. Oh nein. Aber die Weisheit Gottes ist Christus. Und diese Welt, dieser Kosmos hat seine Weisheit, 1. Korinther 1, Vers 20, und da steht, wo ist der Weise, wo ist der Schriftgelehrte, wo ist der Schulstreiter dieses Zeitlaufs? Hat Gott nicht die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? In den Augen Gottes ist Weisheit ohne Christus Torheit und Glaube mit Christus ist Weisheit, die Weisheit Gottes. Darüber wäre vieles zu sagen, aber ich will nur sagen, wir lernen das von der Welt, dass ihre Weisheit, zum Beispiel die Herstellung einer Atombombe, ist das nicht eine wunderbare Sache? Denkt mal an die Bombe, was sie alles wirken kann, was die für Menschen und Tiere zerreißen kann, Pflanzen vergiften kann. Das, was man in Jahrzehnten mühsam aufgebaut hat, mit einem Schlag, mit einem Druck auf einen Knopf, geht das alles kaputt. Wunderbar, was die Menschen können, nicht wahr?
Ja, ja.
Das ist die Weisheit dieser Welt. Die Weisheit der Welt kann nur zerstören. Aber die Weisheit Gottes kann neues Leben zeugen. Und die tragen wir in uns. Denn Christus ist uns gemacht zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zum Geheiligtsein und zur Vollerlösung. Das ist doch etwas anderes. Das war das dritte oder das vierte, wir lernen an dieser Welt, dass sie eine große Weisheit hat, aber dass sie nicht taucht für die Ewigkeit. Die taucht nicht, die reicht nicht aus. Fünftens, in dieser Welt hat Gott in seiner Weisheit die Törichten und das Auskehricht erwählt. Wenn angenommen, du wärst in einem feinen Haushalt eines Millionärs und er würde sagen, du darfst dir jetzt etwas aussuchen. Ich habe hier eine Briefmarkensammlung, die repräsentiert einen Wert von 250.000 Mark. Willst du sie haben? Ich habe hier eine neue Mercedes übrig, da habe ich zu viel bestellt. Willst du sie haben? Bitte? Danke. Ich habe hier alles Mögliche, sucht dir etwas aus. Und ich würde, stellt euch das mal vor, ich würde sagen, ja, ich will mir etwas auswählen. Und würde in die Küche gehen, wo der Abfalleimer steht, den das Küchenmädchen da reingeschmissen hat, einen Abfalleimer. Und würde sagen, was da drin ist in dem Abfalleimer, das möchte ich haben. Glaubt ihr, dass es so einen Narren gibt? Glaubt ihr, dass es so etwas gibt? Jawohl! Das hat Gott getan. Und das will ich euch vorlesen. Das will ich euch vorlesen. 1. Korinther 1, 27 und 28. Das Törichte der Welt hat Gott auserwählt. Das Schwache der Welt hat Gott auserwählt. Das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt. Und das, was nichts ist, das hat Gott auserwählt. Gott wählt aus dieser Welt, wie sie sich ihm darbietet, alles Negative, Elende, Schwache, Geringe, Sündige, Verlorene, Erbärmliche, das wählt er aus. Oh, ihr Auserwählten, wenn ihr eure Auserwählung fassen und glauben könnt, dann bezeugt ihr damit, ich bin ein ganz armseliger Tropf, der ohne Christus hilflos und rettungslos verloren wäre. Seid ihr damit einverstanden? Gott sei Dank. Also 15 einverstanden. Ja. So, jetzt lese ich aber dazu noch ein Wort, um das Wort auskehrig zu rechtfertigen. Aus Kapitel 4, Vers 13 schreibt Paulus, Wir als Auskehricht des Kosmos sind wir geworden, ein Auswurf aller, bis jetzt. Denkt euch, ihr lieben Schwestern, die ihr mit bei Lungenkranken zu tun habt und so weiter, und ihr müsst den Auswurf sofort, wenn einer einen Auswurf hat, beseitigen in einen besonderen Abfalleimer, dass der da verbrannt wird. Und jemand käme und würde sagen, ich möchte von diesem wunderbaren Krankenhaus mit seiner Bibliothek und mit allem Schönen, möchte ich den Auswurf da haben, den Auswurf. Da würde ich sagen, ach pfui, nein, das geht doch nicht. Hier steht dasselbe Wort, Auskehricht und Auswurf. Auskehricht ist das, was hinausgekehrt ist, der Dreck. Und Auswurf ist das, was ein Kranker, wenn er sich räuspert, wenn er spuckt, was er da von sich gibt. Das ist Auskehricht. Und wer wird als Auswurf und Auskehricht empfunden? Wer? Wer? Der Apostel Paulus und alle, die auf gleichem Boden des Glaubens stehen. Bitte, ich lese es noch einmal vor. 1. Korinther 4, 13. Ich kann es auswendig, die Stelle. Aber ich nehme trotzdem meine Bibel in die Hand und lese es euch vor. Ein Auskehricht sind wir geworden. Zweite in die Hand. Und lest es euch vor. Ein Auskehricht sind wir geworden. Zweite Hälfte. Ein Auskehricht des Kosmos sind wir geworden. Ein Auswurf aller. Bis jetzt. Später nicht mehr. Später sind wir die Retter und die Heilbringer. Später sind wir die, denen die Welt zu Füßen fällt und sagt, Gott hat euch geliebt. Ihr seid doch der Körper des Christus, ihr seid doch das Herrlichste, was es gibt. Das wird die Welt sagen. Jetzt behandelt sie uns oder wenigstens schätzt sie uns ein als Auskehricht und als Auswurf. Und wer nicht bereit ist in den Augen der Welt, weil er fromm ist und weil er auf den Betrug der Sünde verzichtet, wer nicht bereit ist, sich als Auskehricht und Auswurf betrachten zu lassen, der wird auch nicht die Hochziele der Vollendung erreichen. Meine Brüder, so stehen wir zum Kosmos und so steht der Kosmos zu uns. Wir verachten die Welt nicht, wir werden ja einmal ihre Ritter sein, aber wir lassen uns auch nicht von ihr benebeln und betören. Ich gehe weiter und sage sechstens, unser Fall aus diesem Kosmos, oder ich muss so sagen, unsere Versöhnung in diesem Kosmos und die Versöhnung des Kosmos hat ihre Ursache. Wenn ich jetzt fragen würde, worin hat sie ihre Ursache? Wer würde mir die Antwort geben, hat ihre Ursache in dem Fall Israel. Wenn Israel nicht gefallen wäre, dann wäre eine Errettung der Welt nicht zustande gekommen. Oh, werdet ihr sagen. Wo steht denn das in der Bibel? Das will ich euch vorlesen. Ich lese aus Römer 11, zwei Verse, und aus 2. Korinther 5, einen Vers. Römer 11, Vers 12 und 15 steht Folgendes bezeugt. Römer 11, Vers 12 und 15 lautet: Der Fall Israels ist der Reichtum des Kosmos und ihr Verlust oder ihr Fehltritt ist der Reichtum der Nationen. Und im 15. Vers, da heißt es, wenn die Verwerfung Israels, die Versöhnung des Kosmos ist, was wird die Annahme anders sein? Als Löwen aus dem Tode. Wenn einmal Israel errettet wird, dann wird der ganze Kosmos errettet werden. Wenigstens die Erde. Das andere Weltall wird errettet werden durch unsere Vollendung. Was sind das für Dinge? Das ist die Antwort, wie wir zum Kosmos stehen. Wir verachten nicht die Welt. Wir lieben die Welt. Aber nicht so, dass wir uns mit ihr eins machen. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wir lieben die Welt. Wir hoffen für die Welt, wir glauben vor die Welt, weil sie selber nicht glauben und hoffen kann. Aber wir sind nicht gewillt, mit der Welt und an der Welt und durch die Welt für Äonen zugrunde zu gehen. Das wollen wir nicht. Wir sind ja herausgerottet aus der Welt. Meine Freunde, das sind die biblischen Linien. Ich darf nur noch eine Stelle zu diesem sechsten Punkt lesen, dann sage ich euch noch die anderen fünf. 2. Korinther 5, 19 wird uns das ebenfalls bezeugt. Da heißt es, Gott war in Christo und versöhnte den Kosmos mit sich selbst, indem er ihre Übertretungen nicht zurechnete und hat in uns das Wort der Versöhnung niedergelegt. Die Welt ist versöhnt durch das Blut Christi, aber sie weiß es nicht. Und nun ist es unsere Aufgabe, es ihr zu sagen, nicht allen, das können wir nicht, aber so vielen, als Gott uns in den Weg führt. Da dürfen wir sagen, du bist versöhnt, deine Sünden sind getragen, du brauchst nicht mehr der Sünde zu dienen, musst du nicht mehr. In Christus ist das Heil und die Rettung, das dürfen wir sagen. Und deshalb verachten wir die Welt nicht, wir dienen ihr, aber wir gehen nicht mit ihr zugrunde. Wir bleiben nicht in der Welt. In der Welt habt ihr Angst. Herr, seid getrost, ich habe die Welt überwunden. In Christo haben wir Freude und Friede im Heiligen Geist und in der Welt haben wir Angst. Was Menschen ohne Christus bewegt, ist nichts anderes als verschleierte Angst. Die einen, die gießen über ihre Angst Alkohol und die anderen, die gießen Nikotin drüber und die anderen Fleischeslust und die anderen Fußball-Toto und die anderen Pralinen und die anderen, ja, wo irgendwas. Fernseher und was alles der Teufel für Surrogate hat. Aber der Grundkern ist die Angst. Die Menschen wollen ihre Angst beseitigen durch die Genussgifte. Und das können sie nicht. Denn wenn der Rausch vorbei ist, der Alkoholrausch oder der Sexualrausch oder der Nikotinrausch oder der Fernsehrausch oder der Theaterrausch oder der Sportrausch, wenn der Rausch vorbei ist, dann wird die Angst nur umso furchtbarer und steht wieder auf. In der Welt habt ihr Angst. Die Thielicke, euer Thielicke, der hat gesagt, die größte Weltmacht ist die Angst. Nicht Russland und Amerika, die Angst. Und die haben wir auch, soweit wir mit der Welt noch verknüpft sind, haben wir Angst. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Deshalb sagen wir, Herr Jesus, du bist der Sieger über alle Angst. Hier nimm mein zerrissenes, gequältes, armes Herz. Ein unzufriedenes Herz, voller Begierden, das nicht glücklich wird, dem seine Wünsche zerschlagen werden. Herr, hier nimm mein Herz, fülle es mit deinem Frieden und deiner Freude. In der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden, seid getrost, auf dass ihr in mir völlige Freude habt. Ihr Lieben, wer hat noch keine völlige Freude? Du kannst sie heute in Christus bekommen, indem du dich dem Herrn völlig gibst. Dann gibt er sich auch dir. Aber solange wir noch nur teilweise von Christus erfüllt sind oder noch gar nicht, dann sind wir Menschen der Angst, gequälte, hin und her gerissene Menschen. Und alles andere, wie es auch scheine, ist ja nur ein schweres Joch, worunter die Menschheit sich naget und plagt. Ist ja nur ein Joch, eine mühselige, sinnlose Arbeit. Wenn ich nur sehe, wie einer seine Zigarre ansteckt, holt er da raus. Und dann wird die geschnitten und dann wird geblasen und dann wird sie angezündet. Ja, was vergeudet der für eine Zeit, um eine Zigarre anzuzünden? Die Zeit habe ich gespart, da kann ich beten oder Bibel lesen. Derzeit. Ja, das ist doch nur ein schweres Joch, worunter die Menschheit sich naget und plaget und dennoch kein wahres Vergnügen erjagen. Ich habe ein ganz harmloses Beispiel genannt, ganz harmloses. Alles, was die Welt bietet ohne Christus, versetzt uns in Angst oder in einen Rausch, der, wenn er abgeklungen ist, in der Angst endet. Sollen wir mal einmal widersprechen? Da wäre Jesus ein Lügner. Ich will zu Ende eilen. Nummer 7. Wer wird einmal diese Welt erben? Römer 4, 13, soll uns eine Antwort geben von vielen anderen. Römer 4, 13, da heißt es, nicht durch Gesetz war dem Abraham und seinem Samen die Verheißung, dass er der Welt Erbe sei, das heißt der Erbe des Kosmos. Abraham, der Glaubensmensch, der sowohl für Israel als auch für uns die Gemeinde unser Vorbild ist, denn wir sind geistliche Söhne Abrahams aus den Heiden und Israel, gläubige Juden, das sind fleischliche Söhne Abrahams. Wenn ein gläubiger Jude, wenn mein Freund George Kahn da wäre, der ist ein Erbe Abrahams, dem Fleische nach. Aber wir nicht, wir sind dem Geiste nach. Aber beide zusammen haben Abraham zum Vater. Abraham ist der Vater des Glaubens für die aus Israel und für die aus den Nationen. Und dieser Abraham und alle, die seine irdischen oder seine geistlichen Söhne sind, sind Erben des Kosmos. Wir werden einmal diese Welt erben. Es wird zwar ein Trümmerhaufen sein vor dem tausendjährigen Reich und wird dann notdürftig zusammen, ja, hergestellt, notdürftig, und wird dann nach dem tausendjährigen Reich noch einmal total vernichtet. Total. Verbrennen. Aber auch diese Trümmer, diese Brandreste, denn es geht ja nichts verloren im Weltall, aus denen werden wir einmal eine neue Welt zeugen. Herrlich und wunderbar. Das werden wir. Wir werden einmal diese Trümmerreste verwalten und erneuern und neu zeugen. Wir sind der Welterbe. Wir erben nicht etwas, was dann sich in nichts aufgelöst hat. Oh nein, oh nein. Ihr kennt alle das Gesetz von der Erhaltung der Energie. Es geht nichts verloren im Weltall. Wenn ihr eine Zeitung nehmt und steckt die an, Streichholz, und dann verflattert die und der Rest fällt auf die Erde und die Hitze steigt in die Höhe, da meint er, die wäre fort. Oh nein, die ist nicht fort. Die kann Gott wiederholen. Das wäre noch schöner. Die kann er wieder, und die wird er wiederholen. Und diese Trümmerreste einer zerstörten Welt, eines zerstörten Kosmos, die werden wir erben und werden sie neu zeugen. Der Christus, das Haupt und die Glieder, ist der Erneuerer des Kosmos. Das lehrt die Schrift. Ich will weiter eilen und sagen.
Ja? Ulrich, ja, nicht komisch, ich schlage deswegen vor, wir singen das
bisschen ein. Bitte? Ja.
Zwei Verse und dann kannst du weitermachen.
Bitte?
So, 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 genau. Bleib nur da.
Mach dich dann allein.
Nein, du kannst
gleich weiter. Ja, du hast das
nicht. Jesus nur alleine. Und zwar, ich mir das Lied deswegen in den Sinn kommen, als Bruder Heller vorhin sagte, wir hatten einmal Besuch vom Fritz Woike. Da haben wir auch zu Hause das Lied gesungen. Und als er an den Vers kam, einen solchen Armen, welchem alles fehlt, den hat er zum seligen Eigentum erwählt. Dann ist er in einen Tränenschwall ausgebrochen, weil er an sich selber, und wie wir es auch von uns bezeugen dürfen, dieser Bruder Adolf Heller vorhin und sagte, hat er sich zum seligen Eigentum erwählt. Das ist das Geheimnis. Wir singen also zwei Verse, Jesus nur alleine sei mein Losungswort, nein, von meinem Heiland gehe ich nicht mehr fort, einen solchen alles fehlt, den hat er zum seligen Eigentum erwählt.
Ihr lieben Freunde, könntet ihr jetzt alle euch hierher stellen und könntet mit eurem Zeigefinger auf eure Brust deuten und sagen, einen solchen Armen, welchem alles fehlt, hat er sich zum seligen Eigentum erwählt. Die meisten von euch könnten das, ich weiß das, aber könntet ihr es alle. Und das ist das Geheimnis des Glaubens, dass der Heilige Geist uns dahin bringt, dass wir sagen und verstehen, ausgericht und auswirft, hat er erwählt, die Nichts, die Toren, die Unedlen, einen solchen armen Tropf, wie du einer bist und wie ich einer bin, hat er sich zum seligen Eigentum erwählt. Nein, ich kann's nicht fassen, wie es möglich war. Doch er hat es nun einmal so mit mir gemacht. Meine lieben Freunde, das ist das Geheimnis unserer Stellung zur Welt. Die Welt, die will was sein und gelten. und tut so, als ob sie reich sei. Und dabei ist sie faul und es knistert im Gebälk des Weltenbaues. Wir merken, es ist alles am Zusammenbrechen. Wir merken, es liegt was in der Luft. Wir merken, es geht nicht mehr lange weiter. Und wir wissen, die Welt wird zerbrechen und verbrennen. Aber die an ihn glauben, die werden herausgeholt und in die Herrlichkeit zu ihm genommen. Und darauf kommt es jetzt an, dass wir ins Sprungtuch springen vor dem brennenden Haus, dass wir ins Rettungsboot steigen vor dem sinkenden Schiff, meine Freunde. Bitte, bitte, es sind noch solche hier, die haben es noch nicht getan. Die haben es nicht getan. Bitte tut es, tut es. Ihr könnt es in Gedanken jetzt tun, ehe ich diesen Satz, den ich eben begonnen habe, beende. Da kann man ins Sprungtuch springen. Da kann man ins Rettungsboot steigen. Und das Sprungtuch heißt Christus. Und das Rettungsboot heißt Christus. Und die Erwählung hat Gott versprochen und wird es auch tun. Lasst mich zum Ende kommen. Ich komme jetzt an Punkt 8 und sage, diese Welt, dieser Kosmos, der hat seine Freuden, der hat seine Lüste, aber nur als Umhüllung und als Tarnung. Der Kern ist Angst und Schwermut und ungestillte Liebessehnsucht. Denn Liebessehnsucht kann nur von dem gestillt werden, der die Liebe ist. Und das ist Gott. Die Liebe ist kein Rausch, die Liebe ist kein Gefühl, die Liebe ist kein Mondspaziergang, sondern die Liebe ist eine Person. Gott ist die Liebe. Und erst wer seinem Leben Gott gegeben hat, dem wird die Liebesnot gestillt. Nur dem und alles andere ist Täuschung, alles andere ist Wahn. Das möchte ich besonders den Jungen sagen, lasst euch nicht blenden und täuschen. Das ist keine Liebe. Das ist keine Liebe. Was die Welt bietet, das ist Wahn, das ist Grauen und Ekel. Die Welt hat ihre Freuden. Ich will dazu vielleicht lesen, ja, 1. Johannes 2, 16, das Wort habe ich schon ein paar Mal genannt, aber ich will es doch noch einmal nennen, weil es so grundlegend wichtig ist. Alles, was im Kosmos ist, die Lust des Fleisches, die Lust der Augen, der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern vom Kosmos. Und der Kosmos vergeht und seine Lust. Wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Die Welt hat ihre Lust, aber die bleibt nicht. Nietzsche sagt, da alle Lust will Ewigkeit, will tiefe, tiefe Ewigkeit. Weh spricht, vergeht, doch alle Lust will Ewigkeit. Und das hat die Lust nicht. Die Lust der Welt ist ein Betrug, ist ein Surrogat und hinterlässt nur tiefere Schmerzen. Und die Welt hat ihre Lust, aber die Welt, die betrübt uns. Die Lust der Welt betrügt und betrübt. Das will ich euch auch noch vorlesen, ganz schnell. Ich lese 2. Korinther 7, Vers 10. Ihr sollt sehen, dass das, was ich hier sage, keine christliche Philosophie ist, sondern dass das das Wort Gottes ist. Und deshalb ziehe ich immer wieder die Schrift heran. Die Betrübnis gottgemäß bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Wer sich betrübt, weil er gegen Gott gesündigt hat, der wird gerettet, der wird geheilt, der wird glücklich. Aber die Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Die Betrübnis des Kosmos. Wer sich betrübt, dass er nicht genug von der Welt bekommen kann und ihre Schönheiten und Freuden und Genüsse aufnehmen kann, der verfällt dem Tod, der Zerstörung, der Finsternis, dem Grauen und der Qual. Meine Freunde, das sind die biblischen Wahrheiten. So stehen wir zur Welt. Achtens, neuntens. Ja, ich habe vorhin schon angedeutet, wenn das so ist, dann wäre es am allerbesten, man geht aus der Welt hinaus. Die wirklich Frommen, wir gehen zusammen irgendwo hin, wo kein Mensch ist, bauen uns eine Stadt, eine Gemeinschaft und leben dort miteinander und dann können wir leben wie die Engel im Himmel. Da kommt keine Sünde, da gibt es kein Kino und da gibt es keine kein Fernseher und da gibt es kein Alkohol und gibt es kein Nikotin und da leben wir einfach und schlicht und da wird alles herrlich. Das hat man ungezählte Mal versucht. Die Klöster oder die Städte, die Siedlungen, die von frommen Menschen begonnen wurden. Ich bin in einer solchen frommen Stadt getraut worden, im heiligen Korntal. Ja, da habe ich mich trauen lassen, meine Frau und ich, im heiligen Korntal. Aber ich habe mir dann erzählen lassen, das heutige Korntal ist nicht mehr so wie das ehemalige. Das ehemalige hatte kein Alkoholausschank und keine Kinos und so weiter. Aber das heutige Korntal ist eine Stadt wie andere auch. Das geht nicht. Deshalb sagt die Schrift, wir können nicht aus der Welt hinausgehen. Denn wir tragen ja die Welt in uns mit hinein, wo wir auch hingehen. Wenn wir nicht den Himmel in uns tragen, können wir nicht in den Himmel hinein. Und wer nicht die Hölle in sich trägt, kommt nicht in die Hölle hinab. Wir werden dorthin gehen, was wir in uns tragen. Wer den Himmel in sich trägt, der kommt in den Himmel. Und wer Christus in sich trägt, der kommt zu Christus. Und wer Frieden in sich trägt, geht in den ewigen Frieden. Und wer Neid und Streit und Bosheit und Selbstsucht und Unversöhnlichkeit, wer die Hölle in sich trägt und das noch so fromm maskiert, der saust hinab in die Finsternis. Wir können aus dem Kosmos nicht hinausgehen. Unmöglich. Du kannst hingehen, wo du willst. Und wenn du ganz allein in eine Höhle gehst, ich habe solche Einsiedler gesehen, die ganz allein wohnten, in der Schweiz zum Beispiel, bei Solothurn. Da habe ich so eine Höhle besucht, da lebten Einsiedler. Lass mal mit der bösen Welt gar nichts zu tun haben. Da bekommt zweimal in der Woche Brot gebracht und Käse und Milch und ein Glas Honig und davon lebt er. Ja. Und betet. Ich habe mir den Mann angeguckt, der hat so einen langen Bart. Aber ich habe leider nicht mit ihm sprechen können, sonst hätte ich ihm gesagt, hören Sie mal, lieber Bruder, sind Sie wesenhaft glücklich? Können Sie loben und danken und mit großer Freude sich ausstrecken? Ich hätte mit ihm gerne mal gesprochen. Wir können nicht aus der Welt hinausgehen, denn wir tragen die Welt in uns. Ich lese dazu 1. Korinther 5, Vers 10, damit ihr seht, das ist keine Behauptung von mir, sondern das ist ein Zeugnis des Wortes Gottes. Ich habe euch in den Briefen geschrieben, nicht mit Huren Umgang zu haben. Nicht mit den Huren dieser Welt oder den Habsüchtigen und den Räubern und den Götzendienern. Sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Gebt mal Acht, wenn ich zum Beispiel in die Straßenbahn einsteige oder in einen Bus oder in Zug, dann frage ich nicht, ja, ist der Zugführer auch bekehrt? Ist der Mann, der den Bus leitet, ist das auch ein Gotteskind? Und der in der Straßenbahn steht vorne, ist der auch errettet? Wenn der nicht errettet ist, fahre ich nicht mit ihm. Mit einem Unerretteten fahre ich nicht. Oder der Bäcker, wo ich mein Brot hole. Oder der Milchhändler, wo ich meinen Quark und meine Buttermilch hole. Wenn ich fragen wollte, ja, ist der auch bekehrt? Dann gehe ich nicht zu ihm. Aber ich würde ihn überhaupt gar nicht finden. Das kennen wir nicht. Aber wenn einer Bruder genannt wird, und in diesen Sünden lebt, ich will euch nochmal diese Sünden nennen, die hier genannt sind, Hurer, Habsüchtige, Räuber, Götzendiener. Das ist eine derbe Sprache. Solche Leute waren in Korinth in der Gemeinde und wurden Bruder genannt. Sagt Paulus, das geht nicht, das geht nicht. Wenn der Bruder genannt wird, muss man ihm sagen, Bruder, hör mal, so kannst du nicht weiterleben. Habsüchtige, Götzendiener. Was meint ihr, wie viele Habsüchtige und Götzendiener wir unter den Frommen haben? Was meint ihr? Wenn ich euch erzählen würde, was man da alles erleben kann. Und das Schlimme ist, dass diese Sünden nicht erkannt werden. Weil wir waren Tausende und haben ihre sexuellen Sünden bekannt. Tausende, nicht Hunderte, Tausende. Aber kaum zwei oder drei, die mir gesagt haben, ich bin ein Habsüchtiger. Ich bin ein Geizhals. Diese Sünde kann man nicht erkennen. Die andere Sünde kann man ja kennen. Das weiß man, was man tut. An Lust des Fleisches, am eigenen Leib und so weiter, das weiß man. Das fällt leicht zu bekennen, das sieht man ein. Aber dass man ein Habsüchtiger ist oder ein Götzendiener, wisst ihr, was ein Götze ist? Ein Götze ist alles, was man lieber hat als Gott und seinen Sohn. Das ist ein Götze. Ich weiß irgendwo, ein ganz frommer, großer Mann, der hat ein Bibelheim, irgendwo in der Welt. Und dieses Bibelheim ist sein Götze. Der kann nicht vergeben, der kann nicht für andere beten und ist fürchterlich fromm. Das ist sein Götze. Es gibt's. Alles, was man lieber hat als den Herrn und die Brüder, das sind Götze. Und diese Götzendiener werden auf eine Linie gestellt mit den Habsüchtigen und Huren und Räubern. Meine Freunde, wenn man das liest, das erschauert einem ins Herz hinein. Was für ein christlicher Selbstbetrug! Wie viel frommer Schwindel gibt es? Ist vorhanden in unseren Kreisen. Und deshalb lassen wir uns sagen, alles, was wir lieber haben als Gott und sein Wort und seine Söhne und seine Kinder, und zwar alle Kinder Gottes, das ist Götze. Ist Götze? Und wer einer Sache, der dient einem Götzendienst, wir dienen einer Person, die Wahrheit ist eine Person und nicht eine Sache. 3 mal 3 ist 9, ist das Wahrheit? Ist das Wahrheit, dass 3 mal 3 9 ist? Ja, aber das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit, die erlösende, wesenhafte, beglückende Wahrheit ist Gott und sein Sohn. Das ist die Wahrheit. Ich bin die Wahrheit. Ich, sagt der Herr Jesus. Aber nicht irgendein Dogma, irgendeine Institution und irgendeine Organisation. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist er. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Er ist die Wahrheit. Meine Freunde, hier müssen wir noch viel umlernen. Also, sonst müsstet ihr ja aus der Welt hinausgehen. Ihr sollt in der Welt drin bleiben. Als ich zum Glauben gekommen war vor 42 Jahren, da dachte ich so, jetzt kann ich sterben, jetzt komme ich in den Himmel. Ach, was wäre das wunderbar. Aber ich bin nicht gestorben, ich bin da geblieben und habe in diesen 42 Jahren gemerkt, was ich für ein Häufchen Dreck und Elend bin. Diesen 42 Jahren. Was für ein Haufen Dreck und Elend. Ich bin mir keiner schweren Sünden bewusst, aber ich bin ein Haufen Dreck und Elend, das bezeuge ich hier. Einen solchen Armen, welchem alles fehlt, hat er sich zum seligen Eigentum erwählt. Und deshalb bleiben wir hier, damit wir völlig zerbrechen, völlig entwertet werden und damit Christus uns alles werde. Deshalb bleiben wir hier, werden wir abgeschliffen und gehobelt. Ja, denn wir sind von Natur aus ungeschliffene und ungehobelte Leute. Jetzt gehe ich weiter und sage Nummer 10, 11 und 12. Jetzt sage ich etwas Ungeheuerliches. Diesen Kosmos, diese Welt, und zwar Menschen und Engel, oder umgekehrt, Engel und Menschen, werden wir einmal richten. Diese Wahrheit habt ihr ja schon oft gehört. Aber ob sie euch so ins Herz gefahren ist, wie sie es verdient, das weiß ich nicht. Ich lese es halt vor. 1. Korinther 6, Vers 2 und 3. Wisset ihr nicht, dass wir Engel richten werden, geschweige denn Dinge dieses Lebens? Wisset ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Und wenn ihr die Welt durch euch gerichtet wird, wie viel mehr solltet ihr die geringen Dinge dieses Lebens richten, wenn es sich um ein paar Mark oder ein paar Tausend Mark oder ein paar Millionen oder ein paar Milliarden handelt? Das ist doch Dreck im Vergleich zu der ganzen Welt. Aber ich darf nicht über diesen Punkt weggehen, ehe ich noch etwas hinzufüge. Richten heißt richtig machen. Richten heißt nicht vernichten, sondern richten heißt wiederherrichten. Ich habe euch oft das Wort gesagt und werde es nicht müde ist zu wiederholen. Menschen richten hin. Gott richtet her. Ein Richter, der verdammt ist, gut nur zum Vernichten. des rechten Richters Amt ist wiederherzurichten. Meine lieben Freunde, wir werden Welt und Engel richten, ist ein wunderbares Verheißungswort. Allerdings, zu diesem Gericht der Wiederherrichtung muss erst das Gericht der Vernichtung gehen. Du wurdest errettet, Bruder und Schwester, als du merktest, ich bin nichts, ich bin ein Haufen Dreck, an mir ist nur Sünde. Als du das erkanntest und das zugabst, vor Gott, und deine Sünden ihm bekanntest und alles aufdecktest, aber alles, nichts mehr verheimlichtest, da wurdest du errettet. Aber hast du Freude und strahlende Gewissheit ins Herz gesenkt. War es nicht so? War es so bei euch?
Ja.
Und bei euch? Bei wem war es denn nicht so? Der ist noch nicht errettet. Der ist vielleicht fromm. Nur wer den Totalbankrott seines Lebens erklärt und sich ganz dem Herrn weiht, der ist errettet. Lasst es euch doch schenken. Und wenn wir uns selbst gerichtet haben, dann werden wir die anderen richten, damit sie das erleben, was wir erlebt haben, damit sie zurechtgebracht werden. Und zwar Menschen und Engel. Das ist ja ungeheuer. So stehen wir zur Welt. Die Welt ist in dem Zustand, in dem wir waren ohne Christus. Und was wir erlebt haben, als wir zerbrachen, uns am Bankrott erklärten und Christus aufnahmen, das wird einmal die Welt erleben. Und dazu haben wir unsere Ewigkeitsaufgaben mit dem Haupt. Wenn wir das sehen, da ist gar kein Pharisäismus, da sagen wir nicht, oh, die schlimme Welt, mit der wollen wir nichts zu tun haben. Doch, mit der wollen wir zu tun haben. Der wollen wir helfen. Jetzt, dass Einzelne gerettet werden, Einzelne, die die Gemeinde des Körpers Christi bilden. Und am Ende, dass alle errettet und erlöst werden und zum Ziel kommen. Das lehrt die Schrift. Das sagt Gottes Wort. Das ist unsere Stellung zur Welt. So sind wir auf der einen Seite von ihr geschieden und auf der anderen Seite haben wir die Welt viel lieber, als sie sich selber liebt. Und wünschen ihr viel Größeres, als sie sich selber wünscht, weil sie gar nicht weiß, dass es sowas gibt. Glaubt die Welt nicht, dass es so etwas gibt? Ein solches Glückseligsein in Christus, eine solche Vollgewissheit und strahlende Freude des Glaubens. Das war Nummer 10, jetzt noch Nummer 11 und 12. Jetzt sage ich etwas ganz Gefährliches. Ich habe vorhin ein törichtes Bild gebraucht. Darf ich mit dem Bus fahren, wenn der Fahrer nicht verkehrt ist?
Darf ich in eine Eisenbahn einsteigen, wenn der Lokomotivführer kein Gotteskind ist? Darf ich zu einem Bäcker gehen, wenn der Bäcker und seine Lehrbuben nicht in die Gemeinschaft gehen? Und darf ich mir eine Milch holen bei einem Milchhändler, der sonntags nicht in die Kirche geht? Darf ich das? Darf man das? Ja, natürlich darf man das. Natürlich. Alles ist euer. Und deshalb sage ich jetzt ein kühnes Wort. Wir dürfen die Welt, so wie sie ist, gebrauchen. Das ist ein kühnes Wort. Alles ist euer. Das ist ein gefährliches Wort. Aber das steht in der Schrift. Aber in der rechten Verfassung und Geisteshaltung. Du darfst überall hingehen, wenn du mit Christus hingehst. Du darfst an die Orte der Sünde und Schande gehen, wenn du mit Christus hingehst und das Evangelium bezeugst. Und das will ich euch biblisch begründen. Ich lese euch aus 1. Korinther 7, drei Verse. Das wird ein Kosmos, das heißt die Welt, die verseuchte, verdorbene Welt, voll Jazzmusik und voll Kinoreklame und voll Schund- und Schmutzliteratur und voll satanischer, teuflischer Hurenmode und so weiter, die dürfen wir benutzen, wenn wir es in Christo und mit Christus tun. Dürfen wir. Ich lese aus 1. Korinther 7, 3 Verse, Vers 31, 33 und 34, wo geschrieben steht. Wir sind die der Welt Gebrauchenden, als ihrer nicht als Eigentum gebrauchende, denn die Gestalt der Welt vergeht. Das ist ein bisschen umständlich ausgedrückt nach unserem deutschen Gehör und das lautet etwa so. Wir dürfen alles in der Welt gebrauchen, aber so, dass wir ihr nicht verfallen und dass wir nicht darauf angewiesen sind. Wir können auch darauf verzichten. Aber wir dürfen es auch gebrauchen. Mal was ganz Törichtes. Ich will jetzt ein Zeugnis ablegen. Braucht ihr nicht nachzumachen, was ich jetzt sage. Ich habe jahrelang ein kleines Radio gehabt, ein kleines Kästchen. Und habe auch ganz gern dann und wann etwas gehört. Nachrichten, Morgenandacht, habe auch manche gute katholischen Andachten gehört. Habe auch manchmal Volkslieder gehört, habe auch manchmal Mozart gehört. Ich wärme ein bisschen für den Mozart. Habe auch manchmal ein Hörspiel gehört. Ich habe früher, also vor meiner Bekehrung selber, so kleine Theaterstücke und so weiter geschrieben. Und das hat mich alles interessiert. Aber nur wenig. Ich habe nicht viel Zeit gehabt. Bis ich eines Tages den Gedanken hatte, wenn ich all die Minuten zusammenzähle, 7 Minuten an einem Tag, vielleicht 4 Minuten am nächsten, vielleicht 20 Minuten am dritten Tag, wenn ich sie zusammenzähle, es gibt eine lange Zeit. Und ich habe es gern gehört. Aber nur ganz wenig, nur ein paar Minuten. Aber das habe ich gern gehört. Da habe ich gesagt, so, jetzt will ich mal meinen alten Adam auf die Probe stellen. Ich werde jetzt ein Jahr lang fasten. Aber nicht essen und trinken, da faste ich jeweils nur 14 Tage. Sondern fasten dem Radio gegenüber. Da habe ich gehört, ein älterer Bruder, ein einfacher Bruder, der hätte gern Radio gehabt, ein älterer Herr, der viel daheim ist und hat aber nicht viel Geld. Da habe ich gesagt, hier, du kriegst mein Radio. Ich gebe dir es. Da hast du. Da ist dir mein Radio gegeben. Da habe ich keins mehr. Und habe gesagt, ein Jahr lang werde ich kein Radio haben. Und will mal feststellen, ob ich mich danach sehne. Oder ob ich da eine gewisse Gebundenheit habe. Und ich muss euch sagen, bis jetzt habe ich es noch nicht vermisst. Ich halte es nicht für eine Sünde, ein Radio zu haben. Ich halte es auch nicht für eine Sünde, eine schöne Krawatte anzuziehen. Ja, schon das, wenn man es geschenkt bekommt. Hatte ich nicht gesehen. Ja. Aber, meine Freunde, die Welt gebrauchen, doch nicht als Eigentum. Alles ist euer. Ihr aber seid Christo. Ihr gehört dem Herrn. Und wenn du deine Eigenschaft als Eigentum Christi meinetwegen Radio hören kannst, höre ruhig. Ich hab's auch gemacht. Ob und wann ich mir wieder eins anschaffen werde, das weiß ich noch nicht. Weiß es nicht. Vielleicht soll oder kann oder darf ich mir eins anschaffen. Vielleicht sage ich, ach, das ist das Jahr so gut gegangen, brauche ich nicht mehr. Vielleicht. Aber ich mache kein Gesetz. Radio haben darf man nicht. Das sage ich nicht. Versteht ihr mich? Das ist ein Zeugnis. Alles ist euer. Ihr gehört dem Herrn an. Meine Freunde, wir sind frei vom Gesetz. Aber wir sind gebunden mit allen Fasern unseres Herzens an Christus. Das heißt, der Welt gebrauchen, aber so, dass man nicht dran gebunden ist. Und jetzt lese ich noch die beiden anderen Verse, den 33. und den 34. Der Verheiratete ist für die Dinge der Welt besorgt, wie er dem Weibe gefallen möge. Es ist ein Unterschied zwischen dem Weibe und der Jungfrau. Die Unverheiratete ist für die Dinge des Herrn besorgt, dass sie heilig sei, sowohl an Leib als Geist. Die Verheiratete ist aber für die Dinge der Welt besorgt, wie sie dem Manne gefallen möge. Oh mein. Habt ihr das verstanden? Ihr Schwestern, habt ihr das verstanden? Brüder, hier ist eine ganz wichtige Linie. Wer daraus jetzt den Schluss zieht, ich bin gleich am Ende, wer es nicht dringend nötig hat, möge doch bitte noch die paar Minuten da bleiben. Unsere Brüder werden noch ein kurzes Schlusswort sagen. Wer daraus den Schluss zieht, dann ist besser nicht heiraten. Ja, das steht auch geschrieben. Heiraten ist gut und nicht heiraten ist besser. Es steht aber auch geschrieben, es ist besser heiraten als Brunst leiden. Das heißt, wer ein so starkes, natürliches Verlangen hat nach Heirat, eine Jungfrau, dass sie gern einen Mann und ein Kind und eine Familie habe, ist das eine Sünde? Nein! das ist keine Sünde. Das ist das Natürliche, was Gott in den Menschen hineingelegt hat. Hunger und Durst ist auch keine Sünde. Und müde sein und schlafen ist auch keine Sünde. Wir haben auch keine Sünde. Und es gibt zwei Linien. Die eine Linie heißt, es ist besser ledig bleiben als heiraten. Und das andere heißt, es ist besser heiraten als ledig bleiben. Je nachdem, wie die Führung und die Naturanlagen sind. Die Bibel ist ein ganz natürliches Buch. Und die Frömmigkeit der Frommen ist oft viel verkrampfter und unnatürlicher als die Bibel. Und es gibt Fromme, die wollen viel frömmer sein als der liebe Gott. Das sind die Allerschlimmsten. Ich könnte da erzählen, meine lieben Freunde, so stehen wir zur Welt. So stehen wir zur Welt. Ich selbst trinke keinen Alkohol. Aber wenn einer sagt, ach, wenn ich abends heimkomme und trinke ein Glas Wein, ist das eine Sünde? So keine Sünde. Wenn das Bedürfnis ist und wer mit Danksagung ein Glas Wein trinken kann, das soll zu ruhig tun. Fleisch essen. Wenn das Fleisch noch vom Opfermarkt der Dämonen, Götzendienste stammt in Korinth, darf man das? Ja, das darf man. Paulus sagt, fragt doch gar nicht lang danach. Der Paulus wurde nämlich gefragt von den Korinthern, wenn ein großes Götzenfest ist, da werden vielleicht 10.000 Ochsen und Kälber geschlachtet für die Götzen. Und dann war am nächsten Tag auf dem Markt, auf dem Fleischmarkt in Göring, da war Fleisch in Hülle und Fülle, ganz billig. Damals gab es noch keine Kühlschränke. Und da haben sie gefragt, den Paulus, darf man von diesem Fleisch essen? Ach, sagt Paulus, frag doch nicht lang, esst es. Aber wenn jemand Anstoß nimmt und wenn der Verkäufer sagt, ja, das Fleisch, das Sie da kaufen, Sie wollen doch ein frommer Mensch sein, das stammt aber von den Götzenopfern, dann esst lieber nicht, um dessen Gewissen willen. Die Bibel ist viel natürlicher und Gottes Güte ist viel freundlicher als unsere verkrampfte, hochmütige, pharisäische, harte Frömmigkeit. Ja, das ist wahr, das ist wahr. Meine Freunde, das sind die Linien der Schrift. So ist Gott und das ist die Stellung zum Kosmos. Deshalb noch einmal, für den einen, es gibt nämlich zwei Gnadengaben. Es gibt erstens die Gnadengabe, nicht zu heiraten, das ist eine Gnadengabe. Und zweitens gibt es die Gnadengabe, zu heiraten, das ist auch eine Gnadengabe. Wenn einer heiraten kann und dann in der Ehe sterben lernt. Denn in der Ehe, da lernt man sterben. Wer lieben will, muss heiraten.
Hier endet der Vortrag, weil das Band abgelaufen war.